Jetzt geht's los, die Predigt, der Jesus-Maßstab. Ein Missionar ruft zur Mission auf, weil, ich zitiere, die Menschen sonst wegsterben wie die Fliegen. Ich werde dadurch erinnert an meinen Auftrag, Seelen zu retten, wie man früher sagte, also Menschen zu Jesus einzuladen. Dieser Missionar erinnert mich an meine Verantwortung, indem er die Warnung Gottes an Hesekiel zitiert. Hesekiel 3, Vers 18. Wenn ich einem Menschen, der mich verachtet, den Tod androhe und du warnst ihn nicht, also Gott sagt das, nicht? Wenn ich einem Menschen, der mich verachtet, den Tod androhe und du warnst ihn nicht, um ihn von seinen falschen Wegen abzubringen und sein Leben zu retten, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Harte Worte. Soll an meiner Hand das Blut derer kleben, die ich nicht gewarnt habe? Ich überlege mein Leben radikal und ausschließlich auf die Priorität Evangelisation umzustellen. Doch dann fällt mir eine Bekannte ein, die nach Afrika ging, um Gott zu dienen. Ihre Bibelschule dort predigte ebenfalls dieses 120% Hingabemotto. Sie kam schwer krank zurück, hatte einen Burnout und kann bis heute nicht arbeiten. Der eine sagt so, der andere sagt so. Wie finde ich den richtigen Weg in der Jesus-Nachfolge? Das alte Problem mit den zwei Abgründen, rechts und links, neben dem schmalen Pfad. In jede Richtung können wir abstürzen und auf einer Seite sind wir oft taub. Wenn der Pastor zum Beispiel predigt, dass wir mehr Bibel lesen sollen, dann überhören es die, die nicht in der Bibel lesen. Aber diejenigen, die schon 10 Kapitel am Tag lesen, fühlen sich schuldig, dass sie keine 20 Kapitel am Tag schaffen. Es ist so schwer, den Weg zwischen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit zu finden. Eins der Hauptprobleme ist, dass wir uns immer mit anderen Menschen vergleichen, anstatt mit Jesus. Aber Jesus gibt uns eben keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sonst wäre er ja selbst gesetzlich. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was Jesus in bestimmten Situationen tun würde oder getan hätte. Und die ganze Bibel als Ratgeber taugt der dicke Wälzer nur so mittelmäßig. Man fühle sich nur mal vor Augen, welche Themenbereiche alle nicht in der Bibel vorkommen. Ihr habt Probleme mit eurer Netzwerkkonfiguration oder eure Ölstandsanzeige spielt verrückt. Viel Spaß beim Suchen, aber in der Bibel werdet ihr bestimmt nicht fündig. Wie gesagt, Jesus gibt uns keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was Jesus in bestimmten Situationen tun würde oder getan hätte. Stattdessen, und das ist das Thema meiner Predigt heute, stattdessen macht er sich selbst zum Maßstab. Jesus ist der Maßstab, Jesus als Person. In seinem Verhalten sehen wir, was richtig ist. Und damit es mal so ganz praktisch wird, wende ich diesen Maßstab auf ein paar beliebte Diskussionen unter Christen an. Diskussionen, die ihr vielleicht auch kennt. Was ist der Maßstab, der Jesus-Maßstab, bei der Frage, wie viel soll ich für Gott arbeiten? Manche arbeiten von früh bis spät und brennen aus. Jesus stattdessen hat viel mit seinen Freunden gechillt. Im Gleichnis von Maria und Martha, oder in der Geschichte besser gesagt von Maria und Martha, lobt er Maria geradezu für das Nichtstun, das Hören und Gemeinschaft haben. In Lukas 10 steht das. Der Jesus-Maßstab korrigiert uns zu einem ausgewogenen Leben. Aber wir wissen, dass das zum Beispiel manche Pastoren sich ja wenig um neue Aufbrüche kümmern und sich so im Kirchenbeamtentum gut eingerichtet zu haben scheinen. Nur nicht auch noch in der Freizeit einen Finger für die Gemeinde krümmen, scheint das Motto zu sein. Aber die Gemeindeglieder arbeiten ja schließlich auch ehrenamtlich mit. Dennoch verweisen manche Hauptamtlichen gerne auf Maria und die Burnout-Gefahr. Jesus hat ständig Leute gelehrt, neue Impulse gegeben, Menschen und, ich sag mal jetzt so in Anführungsstrichen, seine Gemeinde in Bewegung gebracht. Wir lesen nämlich ja von 70 Jüngern, die mit ihm unterwegs waren. Und das war ja schon eigentlich eine Gemeinde. 70 Leute ist ja schon was. Jesus war so etwas wie ein Pastor. Aber er lebte eben rund um die Uhr mit seiner Gemeinde zusammen. Er brachte seine Kirche mächtig in Bewegung und er feierte ausgiebig mit seinen Gemeindemitgliedern. Übrigens gibt es ja Christen, die fast rund um die Uhr für Gott aktiv sind und trotzdem gesund leben. Sie müssen sich dann häufig noch gut gemeinte Ratschläge von weniger leistungsbereiten oder fähigen Menschen anhören. Sie sollten doch auch mal weniger tun. Aber jeder Mensch ist unterschiedlich leistungsfähig und bereit. Und wir müssen akzeptieren, dass das, was für den einen gut ist, nicht immer für den anderen gilt. Wie viel für Gott arbeiten? Oder was ist der Jesus-Maßstab bei der Frage Volkskirche oder Freikirche? Auch zu dieser immer wieder aufflammenden Diskussion können wir durch den Jesus-Maßstab lernen. Ich kenne freikirchliche Christen, die mit einer der großen Volkskirchen nichts zu tun haben wollen, egal ob katholisch oder evangelisch. Das sei eindeutig nicht mehr biblisch, was da passiert. Der Jesus-Maßstab kritisiert diese Haltung. Jesus ist immer wieder auf die damals existierende traditionell religiöse Struktur zurückgegangen und auf sie zugegangen, hat in der Synagoge gepredigt und sich dem Gespräch mit der Geistlichkeit gestellt. Jesus ist nie, in Anführungsstrichen, aus der jüdischen Volkskirche ausgetreten und wurde schließlich von ihr hingerichtet. Umgekehrt kenne ich aber auch Christen aus der Volkskirche, die alle Freikirchler als Abgefallene betrachten, die sich von der wahren Kirche getrennt hätten. Jesus orientierte sich zwar immer wieder und zuerst an der jüdischen Volkskirche, doch wo er merkte, dass sie nicht im Sinne Gottes unterwegs war, kritisierte er sie scharf. Wer sich von uns in der Bibel ein bisschen auskennt, dem fällt da sicherlich sofort das eine oder andere ein. Otterngezücht, ne, war so eins der netten Bezeichnungen, die er dafür hatte. Und das war bestimmt nicht nett gemeint. Seine Jünger lehrte er in einigen Punkten dann auch komplett andere Dinge, als sie in dieser jüdischen Volkskirche gelehrt wurden. Hat Jesus aber schließlich dann nicht auch selbst so eine Art Freikirche gegründet? Wir sehen auch hier einerseits, andererseits. Oder auch eine beliebte Diskussion, was ist der Jesus-Maßstab bei der Frage Askese, Entsagen oder Genießen? Auch hier ist der Jesus-Maßstab interessant. Jesus fastete 40 Tage lang in der Wüste, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Totale Askese. Immer wieder, später auch, zog er sich zurück, um zu beten. Wenn Jesus nachts oder früh morgens betete, dann hatte er als Mensch ganz bestimmt genauso mit Schlaf, mit Kälte, mit anderen Ungemütlichkeiten zu kämpfen wie ich. Dennoch suchte er so die Gemeinschaft mit Gott. Askese ist in bestimmten Situationen ganz bestimmt hilfreich und gut. Gleichzeitig, wir wissen das, besorgte er für eine Party neuen Alkohol und war als Essensgeher, Freund von Festen und Genießer bekannt. Hochzeit zu Kana, zahlreiche Essensgeschichten. Ja, was ist denn nun richtig? Grundsätzlich zeigt dieser Jesus-Maßstab oft, dass es eben keinen einheitlichen Maßstab gibt, dass es kein Gesetz gibt. So nach dem Motto, diese Situation, dann muss ich mich so verhalten. Jesus hat sich eben in manchen Situationen so, in anderen ganz anders entschieden. Es gibt die richtige Zeit für das eine und die richtige Zeit für das andere. Aber beides ist zusammenzusehen. Sonst fallen wir auf einer Seite in den Abgrund. Und da gibt es eben diese berühmte Stelle aus Prediger 3 aus dem Alten Testament. 7 Gegensatzpaare. Und ich denke, das passt zu diesem Jesus-Maßstab. Nicht nur das eine ist richtig und hat seine Zeit, sondern beides hat seine Zeit. Prediger 3, 1-8 und 12-13. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, helfen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen, wir würden heute vielleicht sagen kuscheln, hat seine Zeit. Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Dann sagt der Prediger, da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als dabei fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also, es gibt auch in diesen Worten keine klare Handlungsanweisung nach dem Motto, es ist richtig zu heilen, es ist richtig zu bauen, es ist richtig zu lachen, es ist richtig zu tanzen, es ist richtig zu verlieren oder zu behalten, es ist richtig zu zunähen, nicht das zu zerreißen, sondern alles hat seine Zeit. Und das ist eigentlich eben auch dieser Jesus-Maßstab. Es gibt keine klare Handlungsanweisung, es gibt nur eine Richtung hin zu Gott. Die Frage ist also, dient eine Handlung dazu, näher zu Gott kommen oder nicht? Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Wir kennen vielleicht dieses Armband, WWJD, What would Jesus do? Auf Deutsch, was würde Jesus tun? Dieses Armband tragen ja manche Leute, damit sie ständig daran erinnert werden. Jetzt in dieser Situation im Alltag, wo ich auf mein Handgelenk schaue, um zur Uhr zu schauen oder warum auch immer, was würde Jesus jetzt tun? Ich habe mir überlegt, ob es nicht doch Anhaltspunkte gibt in der Bibel, was Jesus tun würde. Ich denke, ein paar solcher Anhaltspunkte lassen sich schon finden, wenn wir im Neuen Testament über Jesus lesen. Und da sind mir ein paar Punkte aufgefallen. Erstens, Jesus tat fast immer das Unerwartete. Jesus berührte die Leprakranken, die eben aussätzig waren, die weit draußen vor dem Dorf leben mussten, die man überhaupt gar nicht berühren durfte. Man durfte noch nicht mal in ihre Nähe kommen. Ist Lepra, Aussatz, vielleicht so eine ähnliche Krankheit wie AIDS heute, wo man ja auch wahrscheinlich immer eher Abstand halten würde und sagen, Vorsicht, Vorsicht. Er berührte diese Leprakranken, von denen alle anderen reißaus nahmen. Er war eigentlich immer mit Leuten zusammen, von denen er sich eigentlich hätte fernhalten sollen. Betrüger, Kinder, Prostituierte, Samariter, das waren sozusagen die Ausländer von damals. Er legte kein fromm korrektes Benehmen an den Tag. Ich freue mich, für die Einladung ist es wahrscheinlich zu spät, aber dass wir heute Abend bei uns in Hamburg in der Gemeinde ein Theaterstück haben werden. Das heißt der Besuch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch von Adrian Plaß kennt. Nachdem dieses Theaterstück geschrieben worden ist, die faszinierende Idee dieses Buches ist, Jesus besucht demnächst, er kündigt sich an, seine Gemeinde in Lauenburg. Was würde die Gemeinde jetzt machen? Nicht? Sie würde ihm ganz sicherlich hier vorne einen Ehrenplatz reservieren und die Zeit, wo er zu Besuch kommt, stramm durchplanen und so weiter und so fort. Und es kommt eben, Jesus ist nun mal anders, es kommt ganz anders. Nicht? Die Veranstaltung fängt an, man wundert sich, dass er noch da ist. Mit einmal merkt man, er ist schon da. Er hat sich dort in die letzte Reihe gesetzt, neben dem behinderten Jungen. Naja, und so weiter. Also, ein tolles Buch, ein tolles Theaterstück. Ich freue mich schon drauf, heute Abend. Das heißt, er tat immer das Unerwartete. Und das finde ich toll, dass eben Adrian Plaß das auch in diesem Buch aufgegriffen hat. Und natürlich sind die religiösen Führer sauer auf ihn deswegen. Auch politisch fehlt er sich nie angepasst. Überhaupt war er keiner, das wissen wir, der anderen nach dem Munde redete. Die Leute seiner Zeit sagten, Gewinn sei das Wichtigste. Er erwiderte, wer gewinnen wolle, müsse verlieren. Lebe, solange du kannst, riefen sie. aber er lachte und sagte, wer leben will, muss bereit sein zu sterben. Fast immer, wenn Jesus sprach, war die Reaktion seiner Zuhörer ein ratloses: Hä? Wenn du dir die Frage stellst, was würde Jesus tun, dann halte dir seine überraschenden Antworten vor Augen. Jesus dachte anders als andere Menschen. Lass deine Gedanken nicht von anderen einschränken. Das hat Jesus nämlich auch nicht getan. Jesus tat fast immer das Unerwartete. Zweitens, egal was Jesus tat, er verärgerte immer jemanden. Die Frage, was Jesus tun würde, könnte für deine Freundschaften, deine Bekanntschaften, deine Beziehungen gefährlich werden. Jesus sagte seinen Jüngern, wenn ihr mir nachfolgt, kann euch das eine Menge kosten. Wenn du Jesus nachfolgen willst, erwarte nicht, dass dich alle total klasse finden, deine Freunde sein wollen. Jesus hatte zwar Freunde, aber eben auch sehr viele Feinde. Wenn du versuchst, das zu tun, was Jesus tun würde, dann wirst du merken, wer wirklich deine Freunde sind. Vielleicht gewinnst du sogar ein paar neue. Natürlich werden auch ein paar neue Feinde dazukommen. Drittens, wenn Jesus etwas tat, dann kostete es immer etwas. Es ist nicht leicht, das zu tun, was Jesus tun würde. Jesus und seine Jünger hatten keine Wohnung zum Beispiel und nur das Nötigste, was sie brauchten, eigentlich nur das, was sie auf dem Leibe trugen. Schließlich stand sogar ihr Leben auf dem Spiel. Sie gaben ihre Familien auf, ihren Beruf, ihre Sicherheit. Viele hielten die Jünger von Jesus, also die Jünger, die Menschen, die tun wollten, was Jesus tat, diese Jünger für verrückt, für betrunken, denken an Pfingsten oder auch für beides. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Wenn du tust, was er tun würde, frag dich doch, ob es das alles wert ist, Jesus nachzufolgen. Vertrau ihm aber, es ist die Sache wert. Viertens, wenn Jesus etwas tat, veränderten sich die Menschen. Der blinde Bartimäus, die Frau mit der Bluterkrankheit, das kleine Mädchen, das im Sterben lag. Jesus veränderte das Leben von Menschen, wo er auch hinkam. Wenn du versuchst, das zu tun, was Jesus tun würde, dann ist eines sicher. Menschen verändern sich, wenn du das tust, und sie verändern sich zum Guten. Das heißt aber nicht, dass die Veränderung direkt vor deinen Augen geschehen muss. Manchmal musst du einfach darauf vertrauen, dass es geschieht. Vertrau der Wahrheit, vertrau Jesus. Ob du nun ein Ergebnis siehst oder nicht, ein Mensch, der Jesus nachfolgt, verändert immer das Leben anderer. Fünftens, Jesus verbrachte viel Zeit mit Nichtstun und tat dabei eine ganze Menge. Paradox. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Was Jesus tat, war immer eine Folge dessen, was er war als Person. Sein Tun stand in direktem Zusammenhang mit seinem Sein. Ständig floh er vor Menschenmengen, um mit seinem Vater zusammen zu sein. Jesus wusste, dass Stille wichtiger ist als Aktivität. Jesus verbrachte Zeit allein, wartend, in der Stille, im Gebet, zusammen mit seinem Vater. Glaub nicht, dass dieses What would Jesus do? Abenteuer bedeutet, ständig etwas zu tun. Vielmehr ruft Jesus dich dazu auf, jemand zu sein, bevor du etwas tust. Sechstens, letzter Punkt. Jesus hat versagt. Oder zumindest sah es so aus. Heute nach 2000 Jahren wissen wir natürlich, dass Jesus nicht versagt hat. Aber damals, wenn wir uns mal versuchen, in die Lage der Leute damals zu versetzen, Kreuzigung, Tod, sah es so aus. Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis auch einige seiner Jünger das Gegenteil herausfanden. Ja, die meisten gingen tatsächlich für Jesus in den Tod und sie schienen sogar noch glücklich dabei zu sein, nach dem, was wir so von Augenzeugen berichten wissen. Worum geht's also? Ganz einfach. Tu, was Jesus getan hat, und dein Leben wird reich, aufregend und gefährlich. Tu, was Jesus tat, und du wirst vielleicht entdecken, dass die Welt, einschließlich deiner Freunde und Familie, dich für einen Versager hält. Aber Jesus wird sich freuen, weil er das alles kennt und selbst erlebt hat. Jesus nachzufolgen heißt eben nicht, erfolgreich zu sein, sondern treu zu sein. Jesus nachzufolgen könnte Anstrengung, Kampf, Leid, Schmerz und sogar den Tod bedeuten. Doch du wirst feststellen, dass Jesus sogar in diesem Kampf, in unserem Leid und in unserem Schmerz bei uns ist. Und ich denke, das kann ich auch euch als Gemeinde zusprechen. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir die großen Gewinner in diesem Kampf sein werden. Stattdessen sagte er, dass es nicht wichtig sei, zu gewinnen. Denn im Reich Gottes gewinnen sogar die Verlierer. Kämpfen ist angesagt. Dazu habe ich einige Worte des großen Mannes Gottes, des Heilsarmee-Gründers, wie einige vielleicht wissen, William Booth, gefunden, der gesagt hat, solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Und da habe ich mir gesagt, in dieser Hingabe möchte ich auch für Jesus kämpfen. Aber der Jesus-Maßstab, und jetzt komme ich wieder wirklich zum Thema der Predigt, dieser Jesus-Maßstab kann mich davor bewahren, dass es ein blindwütiger Kampf wird. Und davon hat das Christentum ja wahrlich in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden genug gehabt. Blindwütige Kämpfer. Aber Jesus ist kein blindwütiger Kämpfer gewesen und William Booth im Übrigen auch nicht. Der Jesus-Maßstab hilft, Christen nicht fanatisch oder beliebig zu werden, sondern diesen Kampf im Glauben als Berufung anzunehmen. Als Berufung, die durch Erholung, Familie, Feiern, schönes Essen, Urlaub und alles mögliche andere ausgewogen und wirklich Jesus-mäßig wird. Kurz vor seinem Tod hat Jesus ja mit seinen Jüngern noch ein gutes Fest gefeiert. Ganz kurz danach ließ er sich kreuzigen. Man kann ihm weder eine schlechte Work-Life-Balance noch mangelnde Hingabe vorwerfen, oder? Oder?